Sie, ich und alle anderen auch stehen sich als Konkurrenten gegenüber. Als Konkurrenten um Lebenschancen in einer Realität, wo Bedürfnisse nur dann eine Aussicht auf Befriedigung haben, wenn sie mit Zahlungsfähigkeit zusammenfallen. Auch deswegen besteht für alle, fast alle, der Zwang zur Lohnarbeit. Und das in Verhältnissen, die zusammenhängen mit Anforderungen, mit ganz verrückten Anforderungen, zum Beispiel der, dass man sich für alle möglichen Verwendungen offen zu halten hat, sich passgenau zu spezialisieren hat, während die Welt um uns herum zusehends unbrauchbar wird. Nun befinden wir uns in einer Gesellschaft, in der der Einsatz von menschlicher Arbeitskraft eigentlich ziemlich überflüssig geworden ist durch die technische Entwicklung. Die Notwendigkeit, Arbeitskraft möglichst günstig zu kaufen und möglichst effektiv zu gebrauchen, übersetzt sich in das Gebot, möglichst wenige, möglichst billige Arbeitskräfte möglichst effektiv auszubeuten. Für diejenigen, die auf Lohnarbeit angewiesen sind, ergibt sich daraus die Anforderung, möglichst anwendbar zu sein. Natürlich bedeutet das Anpassungsdruck an die bestehenden Verhältnisse. Und wo die Möglichkeiten sich immer mehr verringern, müssen die Einzelnen logischerweise, allein schon aus materiellem Eigeninteresse darauf bedacht sein, ganz passabel, ja mehr noch, ziemlich gut gegenüber der Konkurrenz abzuschneiden. Muss nicht sein, meint Lothar Gallo-Bergemann und fordert mit einem Blick in die Küche, Arbeitszeitverkürzung ist eine sinnvolle Forderung.
Nehmen Sie an, Sie stehen in Ihrer Küche und bereiten ein Essen zu. Seitdem Sie einen Schnellkochtopf haben, schmeckt es mindestens so gut wie vorher und das neue Kochverfahren ist obendrein vitaminschonender. Zudem brauchen Sie nur noch halb so lange wie früher, um das gleiche Resultat zu erzielen. Was würden Sie mit der gewonnenen Zeit anfangen? Vielleicht würden Sie eine CD einlegen oder Sie würden mit Ihrem Kind spielen. Vielleicht auch eine schmackhafte Nachspeise kreieren, wer weiß, was Ihnen sonst noch einfiele. Aber Sie kämen wohl kaum auf die Idee, das gleiche Essen zweimal zu kochen, nur weil Ihnen jemand gesagt hat, dass Sie ja wohl noch arbeitsfähig sind. Was wir im Alltagsleben sofort als hanebüchenen Unfug durchschauen, wird uns in der wirtschaftspolitischen Diskussion tagtäglich als der Weisheit letzter Schluss angepriesen. Denn obwohl wir dank rasant wachsender Arbeitsproduktivität heute in immer kürzerer Zeit immer mehr und immer Besseres produzieren können, redet man uns ein, wir müssten noch genauso lange arbeiten wie früher. Mehr noch, Experten, Kommentatoren und Politiker überbieten sich gegenseitig damit, uns sogar noch längere Arbeitszeiten aufzuschwatzen. Die Rente mit 67 erscheint da schon fast als bloße Ouvertüre zu noch viel größeren Zumutungen. Zwei Kostproben. Zitat Welt Online, 3. Dezember. Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, hält die Rente mit 67 lediglich für einen Zwischenschritt. Um die Beiträge senken zu können und die gegenwärtige Rentenhöhe zu garantieren, müssen wir über die Rente mit 69 nachdenken. Und, Zitat aus dem gleichen Blatt, Spitzenökonom Ulrich Blum rechnet damit, dass die Deutschen in Zukunft deutlich länger im Büro sitzen müssen. Schon heute wird in einzelnen Branchen extrem viel gearbeitet. In Zukunft wird die 43- bis 45-Stunden-Woche aber für immer mehr zur Normalität werden, sagte der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. In Spitzenzeiten seien auch 50-Stunden-Wochen möglich. Die Begründungen für derlei Unverschämtheiten sind immer die gleichen. Wo es immer mehr Ältere gäbe, müssten sie doch auch länger arbeiten, denn aus welchem Topf solle schließlich ihr arbeitsfreies Leben gespeist werden? Und aus welchem Topf wolle man sich denn angesichts der globalisierten Konkurrenz bedienen? Dabei liegt die Antwort in beiden Fällen auf der Hand. Aus dem Schnellkochtopf natürlich. Denn den haben wir schon lange. In Form von herrlich arbeitssparenden Produktionsanlagen und Verfahren, die uns gestatten, in viel weniger Zeit als je zuvor viel mehr Güter als je zuvor zu produzieren. Jahrtausende haben Menschen davon geträumt, ihr Leben nicht mit Maloche, sondern mit angenehmeren Dingen verbringen zu können. Heute wäre das endlich möglich. Wesentlich weniger arbeiten müssen und gleichzeitig wesentlich besser leben können. Das müsste für Massen von Menschen keine Utopie mehr sein. Eine solche Entwicklung würde weder der Logik noch unseren technischen Möglichkeiten widersprechen. Ganz offensichtlich scheitert diese Chance aber an den Funktionsmechanismen der Marktwirtschaft. Denn dass die aus endlich überflüssig werdender Arbeit ausgerechnet überflüssige Menschen macht, steht auf einem anderen Blatt. Das spricht nun aber überhaupt nicht gegen Arbeitszeitverkürzung, sondern gegen die Marktwirtschaft. Die flammenden Appelle für längere Arbeitszeiten beweisen nur eines, dass ihre Verfasser keinen Millimeter hinausschauen können über die Absurditäten der Marktwirtschaft.
Ja, soweit Lothar Gallo-Bergemann, der meint, Arbeitszeitverkürzung, das wäre doch mal eine Forderung, die Sinn macht, gerade beim Stand und bei den Möglichkeiten der Technik. Weiter mit Max Gold und Vor jedes Haar. Sing mir ein kleines Arbeiterkampflied, eins mit Pep, eins, das swingt und werktätige Menschen zum Nachdenken bringt. Das ist ein Satz, der könnte auch von einem sein, der ziemlich genau vor 80 Jahren umgebracht wurde. Der könnte auch von Erich Mühsam sein, einer, der ganz Bemerkenswertes geschrieben hat und von dem in letzter Zeit immer mal wieder Tagebücher veröffentlicht wurden. Die erscheinen im Verbrecherverlag. Erich Mühsam ist am 10. Juli 1934 von SS-Wachmannschaften umgebracht worden. Davor hat Erich Mühsam ganz bemerkenswerte Bücher, Skizzen, Gedichte, Kurzgeschichten und so weiter geschrieben, war aber auch beteiligt, sehr aktiv bei der Münchner Räterepublik, die da niedergeschlagen wurde und ihm 5 Jahre Zuchthaus einbrachten. Harry Rowohlt liest im Folgenden hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben aus den Tagebüchern von Erich Mühsam.
Mein Domizil in der Augsburger Straße war ein sogenanntes Berliner Zimmer mit einem zweischläfrigen Bett, einem breiten Sofa und einem etwas gebrechlichen Schreibtisch in der einzigen Ecke, in die das Fenster Licht einließ. Die hübsche, rundliche Wirtin, kleinen Zärtlichkeiten sehr zugänglich, der Mann war Reisender und viel abwesend, war das Ideal einer toleranten Vermieterin. Ich durfte Besuch mitbringen, wie es mir gefiel, und es kam vor, dass zugleich 3 Freunde, denen der Heimweg vom Café des Westens zu weit war oder die gerade kein festes Quartier hatten, bei mir übernachteten. Kam ein Gast von auswärts ins Café, der noch keine Bleibe hatte, wurde er mir einfach mitgegeben, und ich habe manchmal wildfremde Leute bei mir beherbergt, deren Namen ich bei der Vorstellung nicht verstanden hatte und nie erfuhr. Einmal kostete es große Mühe, einem Zahntechniker, dem Freunde irgendeines meiner Bekannten, 2 Goldstücke zu retten, die er auf den Tisch gelegt hatte. Ich lag noch im Bett, er auf dem Sofa, als der Gerichtsvollzieher erschien, um von mir Geld zu holen. Er wollte sich durchaus des Vermögens meines Gastes bemächtigen, der angstvolle Minuten durchlebte, bis der Beamte sich entschloss, es beim üblichen Vermerk bewenden zu lassen, dass die Pfändung bei mir fruchtlos gewesen sei. Du hast wohl in den Zeitungen gelesen, was hier los war, und kannst dir denken, dass ich nicht ganz passiv zugesehen habe. Obwohl mir die Bonzen der beiden sozialdemokratischen Parteien vom ersten Streiktage an ein Redeverbot auferlegten, Unbefugten ist nach deren Auffassung die Beteiligung an der Revolution verboten, habe ich doch das Meinige getan und war die letzte Woche dauernd auf den Beinen, in Versammlungen, bei Besprechungen und Demonstrationen. Nun haben die Herrschenden denn ja auch wirklich die Kapitulation der Streikenden erzwungen. Die Wirkung einer Rede, die ich am Freitag in einer Versammlung gegen das Verbot der Streikführer hielt, war, dass ich am Sonntag den Befehl erhielt, mir binnen 2 Wochen Arbeit für den Vaterländischen Hilfsdienst zu verschaffen. Ich weigere mich aber mit der Begründung, dass ich mich nicht politisch maßregeln lasse. Ich rechne auf 4 bis 6 Wochen Gefängnis. Nun ist in München alles wieder ruhig, in Berlin scheint die Bewegung energisch weiterzugehen.
Ja, ein kleiner Ausschnitt aus den Tagebüchern von Erich Mühsam, die derzeit im Verbrecherverlag erscheinen, gelesen von Harry Rowohlt hier an dieser Stelle aus dem Anlass, dass sich am 10. Juli der Todestag, der 80. Todestag von Erich Mühsam gejährt hat und das Ganze zum 80. Mal ermordet von SS-Wachmannschaften. Die Tagebücher, die sind tatsächlich eine absolute Empfehlung, auch weil es immer wieder sehr schwer fällt, so in die Konflikte der Weimarer Republik sich hineinzuversetzen. Es fehlen einfach Erfahrungen, die halbwegs vergleichbar sind im Hier und Jetzt. Gerade auch deswegen sind die Tagebücher von Erich Mühsam mehr als wichtig. Und sie stehen mit autobiografischen Schriften zusammen, wie die von Franz Jung, wie die von Oskar Maria Graf. Von Franz Jung wurde ja ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Weg nach unten, von Oskar Maria Graf unter dem Titel Wir sind Gefangene. Genau in der Liga spielen die Tagebücher von Erich Mühsam, die, wie gesagt, derzeit im Verbrecherverlag erscheinen, eins nach dem anderen. Das sind dann insgesamt sowas wie 7000 Seiten, die parallel, und das ist noch bemerkenswerter und wunderbarer, zur Buchausgabe auch im Internet veröffentlicht werden. Und daran zu erinnern, war hier die Aufgabe, zum Ende der Nachrichten noch zum beschädigten Leben, zum Todestag von Erich Mühsam, den 80.